to do for other people. And now in season 3. Presented by VAS. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 3 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by VAS AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 3 ist Julia Kistner. Börsianerin, Autorin, Podcasterin, Geldmeisterin und vieles mehr. Sie ist zudem auf Trab und war mal Butlerin und sie ist Vorbild für mich, für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Julia, bei mir im Studio.
Ah, hallo, das war ja sehr nett, die Einleitung.
Wahrheitsgemäß.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit jemandem mich austauschen kann, der so gerne dieselben Themen bespricht wie ich, Sport, Börse, Podcast und Musik.
Du warst wirklich meine Inspiration. Wir sind Journalistenkollegen seit ewig im Finanzjournalismus tätig, Julia Kistner. Kennt man natürlich, du bist Podcasterin und ich möchte so auch beginnen, bevor ich dann in der Zeitreise nach hinten gehe. Du bist die Inspiration mit deinem täglichen Podcast, die Börsenminute und dann mit der Geldmeisterin, auch mit der wöchentlichen Folge, glaube ich mal, dass ich das auch dringender machen wollte als je zuvor. Ich bin schon 5 Jahre sehr schwanger damit gegangen, wenn ich das mal flapsig so sagen kann, das machen zu wollen. Und wie du dann begonnen hast, habe ich auch zugespitzt und ich sage auch noch Danke, dass ich dich bezüglich Hardware-Auswahl interviewen durfte vor 1,5 Jahren oder mal. Und ich habe dir das Gerät nachgekauft. Den Rodecaster mache ich gern gratis Werbung und bin sehr happy damit. Aber Zeitreise, gehen wir mal zurück, gehen wir an den Beginn. Mhm. Wie, liebe Julia, bist du eigentlich in die Nähe der Börse gekommen als junger Mensch? Und da gibt es ja ganz eine tolle Geschichte, glaube ich. Ne?
Ja, und zwar, also Journalist wollte ich immer werden, aber eigentlich eher im Feuilleton. Und dann bin ich Butler geworden, weil ich wollte nicht gleich studieren beginnen und brauchte auch das Geld.
So ein ganz normaler Frauenberuf, Butler, ne? So.
Ja, und ich habe durch eine Freundin, die das schon mal ein Jahr vorher gemacht hat, habe ich das auch gemacht. Und zwar war ich der Butler vom damaligen Hypo-Bank-Direktor in New York, Manhattan. Das war der William Drielsma. Und meine Aufgabe war eigentlich, ihn morgens um 4 runter in die Wall Street zu fahren, das Auto um unglaubliche $20 zu parken. Also es war damals sehr viel. Und ich habe mich dann ein bisschen bei den Museen und in Manhattan rumgeschlagen, bis er fertig war und zum nächsten Termin musste.
Also so ein ganz normaler Karriereweg für eine junge Österreicherin.
Ja, klar.
Wahnsinn. Also das ist natürlich eine ganz witzige Geschichte. Und Studium WU, glaube ich?
Habe ich dann gemacht. Eben, das war dann irgendwie vorgezeichnet. Also ich habe seinen Bekanntenkreis kennengelernt. Das waren alles damals Broker. Und ich bin dann aufs Parkett und fand das wahnsinnig spannend. Und er hat mir dann auch geholfen bei der, muss ich ehrlich sagen, das ist das einzige Mal, wo ich im Leben, glaube ich, ein bisschen geschoben wurde. Aber da habe ich dann bei der Hypobank, also bei der damaligen Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München angefangen nach dem Jahr bei ihm.
Spannend. Und dann ging es irgendwann einmal los, doch bei dir mit der Kronenzeitung relativ früh und in deinen 20ern, glaube ich.
Ja, und das war nicht meine erste Priorität, die Kronenzeitung, aber zielgerichtet, wie man so ist als junger Mensch, möchte man unbedingt Journalist werden. Und damals war das ja nicht so leicht, wie du weißt. So viele Zeitungen gab es damals nicht. Podcast war ja gar nicht die Rede davon. Und beim Radio habe ich mich umsonst beworben. Also dann habe ich damals Volkswirtschaft studiert. Und damals hat der Wachter, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, PR-Wachter, war sehr, sehr netter Mensch und der Weiland haben gemeinsam eine Vorlesung gegeben. Die war so spannend, aber hat keine Punkte gegeben und deswegen war ich so ziemlich der einzige Student dort. Oder wir waren 4, 5 immer und es war am Abend. Und so bin ich zum Dr. Weiland gekommen, Georg Weiland. Und ich habe immer gedacht, ich darf ihn gewinnen. Habe dann auch schon so einzelne Karriere-Frauengeschichten geschrieben. Aber er hat mich dann in der Kronenzeitung eingesetzt. Und im Nachhinein bin ich ihm dafür sehr, sehr, sehr dankbar.
Also Wachter kannte ich nicht, also mea culpa, aber Weiland natürlich, die Person Georg Weiland ist eine Legende im österreichischen Journalismus und du schlägst ja später dann doch auch noch beim Gewinn auf. Aber bleiben wir mal kurz bei diesen 90er Jahren noch. Das war doch ein Der ATX war gerade neu, die Wiener Börse ist professioneller geworden. Also wie hast du diese Zeit so erlebt, noch, als wir noch Schilling hatten und überhaupt?
Ja, also ich habe das eigentlich damals gedacht, die Börse, die tickt langsam in Österreich oder in Wien, weil wir haben in der Kronenzeitung natürlich Börsenberichterstattung gehabt auf ungefähr 2000 Zeichen in der Woche. Also und dann hatten wir die Kurse, muss man sich vorstellen, die Kurse wurden damals auf 2 Kronenzeitung-Seiten per Telefax kamen die rein und unsere Sekretärinnen haben die per Hand eingegeben. Ja, und das war einmal in der Woche, hat man dann Kurse gehabt. Ja, also das war, ja, nicht.
Ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt in einer anderen Folge, aber ich wiederhole es jetzt nochmal, weil es passt. Mein Job war damals in einer österreichischen Bank, am Nachmittag die Kurse auszudrucken und in die Vitrine, sondern in die Auslage zu stellen. Und da sind Schlangen manchmal gestanden in guten Phasen und haben gewartet auf den Aushang, weil das die einzige Möglichkeit war, die aktuellen Börsekurse zu sehen damals. Also undenkbar, ja, wie die Zeit damals war. Und ja.
Obwohl gerade da in den 90er anfangen, weil ja der Jim Rogers 85 da aufgestoßen ist und die bisschen wach geküsst hat. Und dann war ja Anfang der 90er war ja schon ein Haufen los und dann kam die Ö-Top und da war dann schon sehr viel Neues da. Aber so, das ist noch nicht oft bei der Bevölkerung damals angekommen. Also da war man noch eher ein Exot, wenn man sich für sowas interessiert hat.
Da muss ich den Georg Weiland nochmal loben an der Stelle, weil der hat ja mit dem Top-Gewinn damals eine Sache in den Markt geschossen, auf den die Leute wirklich gewartet haben. Mhm. Der Gewinn, die Hauptausgabe, okay, spannend zum Lesen, kann ich irgendwann einmal in die Therme mitnehmen oder so und lese es dann. Ja. Aber bei dem Top-Gewinn gab es echt FOMO. Das wollten die Leute früher haben, also es war echt eine Fear of Missing Out-Geschichte. Mhm. Und ich spiele jetzt was an kurz, was ich später im Podcast anspielen wollte, weil es gerade thematisch passt, weil du...
Die Börsenminute von Julia Kistner. Ja, den älteren
Hörern. Den älteren Hörern wolltest du, und das ist ein kleiner Spoiler, den Jim Rogers nämlich irgendwie. Da war doch, wir nehmen das jetzt auf, was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Heute am 9. nehmen wir das auf und senden es am 16.
Ja.
Aber du selbst hast mit deiner Börsenminute am 9. eine Folge, wo du den Jim Rogers erwähnt hast. Und du hast eine besondere Beziehung zu diesem Jim Rogers über die Jahre hindurch irgendwie, oder?
Ja, das ist ganz lustig, weil ich habe immer wieder für alle möglichen Zeitungen mit ihm ein Interview gemacht. Und er hat sich schon damals sehr, eigentlich auch nicht nur für er hat sich wirklich dafür interessiert, was in Österreich dann im Nachhinein daraus passiert ist. Und er hat das sehr geliebt, wenn man sich vorbereitet hat und sich wirklich interessiert hat für die Börse. Und deswegen, und er ist ein echter Wien-Fan und er hat mich immer dann auch eingestellt oder hat immer gefragt, kenne ich eine Immobilie, weil er wollte wirklich eine Immobilie für sich und die Familie in Wien kaufen, ist aber nie dazu gekommen, weil er immer gesagt hat, das ist viel zu teuer. Und er ist sehr oft mit seiner Familie nach Wien gekommen, weil er es einfach liebt. Und da hat er mich immer so ein bisschen als ein bisschen Stadtführer auch verwendet und er hat dann mit mir immer auch ein Interview gemacht und das ist jetzt eigentlich Jahr für Jahr so geblieben, weil er lebt ja in Singapur, ja, und jetzt ist er natürlich seit der Pandemie nicht mehr, aber sonst ist er so alle 2-3 Jahre wieder nach Wien als Tourist gekommen oder beziehungsweise bei seinen Vorträgen, wenn er über Europa geflogen ist, immer in Wien hat er gestoppt, weil es ihm so gut gefallen hat, ja.
Schöne Geschichte, und der ist ja auch der Investment-Biker. Hat er das mal mitgenommen auf der Maschine?
Nein, also die Maschine kenne ich auch noch von den Fotos. Ja. Obwohl er ist immer noch ursportlich. Ja. Also wenn der ein Interview macht, macht das immer auf dem Laufband oder auf dem Radl. Ja.
Ich möchte jetzt noch einen Sidestep nehmen. Ja. Müllers Büro, Helden in Tirol, dafür kennt man den Niki List und du hast ja auch mal mit dem Niki List irgendwie gearbeitet, oder?
Ja, also ich wollte eigentlich, mein Traum wäre gewesen, den Journalismus an den Nagel zu hängen und nur Drehbuchautor zu werden, aber ich habe gesehen, wie schwer das Leben einfach ist und ich habe mir es eigentlich nicht leisten können, Künstler zu sein oder geglaubt nicht leisten können, Künstler zu sein und habe aber zwischendrin, also mit 30 angefangen, habe ich beim Drehbuchform angefangen, Stoffe zu entwickeln, spielen und habe sie einfach zu den großen Namen geschrieben und unter anderem zu Niki List, und der war dann, ist völlig darauf abgefahren, auf den Stil, und hat mir dann so 4-5 verschiedene Optionen für verschiedene Drehbuch-Treatment, heißt es. Da ist noch nicht das ist noch nicht das Ausgeschriebene, sondern nur praktisch die Szenen so in Plots geschrieben, aber noch nicht die eigentlichen Dialoge schreibt man ja erst, wenn man praktisch die Besetzung hat dann für den Film.
Ich finde das unglaublich spannend einfach, und ich muss mich bemühen, die vielen Facetten, die deine Person ausmachen, auch nicht zu vergessen. Ich habe ja auch gesagt, auf Trab, aber da kommen wir dann später noch dazu. Nämlich, wenn wir dann über die Podcasts reden. Wir haben über die Kronenzeitung gesprochen, wir haben über die Zeit beim Gewinn gesprochen, und da ist natürlich ein Riesenthema auch die Gewinnmesse.
Ja.
Und soweit ich mich erinnere, hast du da auch eine ganz spezielle Rolle immer gehabt.
Oder? Ja, also wie gesagt, ich bin, das haben wir ja auch gemeinsam, wir sind beide Workaholics, und wenn wir uns irgendwo rein tigern, dann tigern wir uns wirklich ganz rein, und ich hatte das Vergnügen.
Macht ja Spaß alles,
ich muss das jetzt sagen. Also, genau, weil ich arbeite ja auch sehr gern, und aber jedenfalls damals hatte ich das Vergnügen, genau zur Lehmann-Pleite, eine Woche später ist meine erste Gewinnmesse, die ich das Seminarprogramm organisiert habe, erschienen. Und damals war es wirklich so, man musste damit wirklich leben. Es war wurscht, einen Raum von 1000 Zuhörern und dort zu moderieren, aber wenn dann nur 2-3 da sitzen, in Veranstaltungen, dann ist es wirklich, wirklich zäh. Und das war meine erste Erfahrung, dass es halt, ich hatte damals auch wirklich den, wie heißt der Bergfex, der große, wo der Bruder gestorben ist am Mount Everest. Da bin ich jetzt fällt er mir nicht ein.
Messner,
ja, Reinhold Messner. Ja. Muss dir vorstellen, da hat damals
Den Yeti kennt, oder?
Ja,
du
genau.
Kennst den Jim Rogers und er kennt den Yeti.
Und der hat eine Schweizer Fondsfirma hat ihn mir gesponsert, und ich war so happy, so einen tollen Gast zu haben. Und dann hat man eine VIP-Lounge für spezielle Kunden, und dann war bei einem Reinhold Messner nur 20 Zuhörer, muss man sich mal vorstellen. Also ich bin in den Boden versunken, aber er hat das genossen, weil wir haben wirklich tolle Gespräche gehabt. Ja, und da habe ich eben die Gewinnmesse, das möchte ich mir schon zusagen, obwohl ich dagegen Windmühlen am Anfang gelaufen bin. Ich habe die umgestellt, weil ich gemerkt habe, so groß kann es nicht mehr weitergehen. Der Vertrieb ist nicht erschienen, weil er Angst gehabt hat, der trifft die Kunden auf der Messe. Also muss man irgendwas, kleinere Brötchen backen. Und da habe ich dann Veranstaltungen gemacht, die ich dann über Sponsorship finanziert habe, die wirklich frei waren, weil früher war die Gewinnmesse hauptsächlich das Rahmenprogramm zu zahlen. Und ich habe gesagt, ich mache das über Sponsorship. Und das waren natürlich kleine Brötchen, weil man kann ja nicht so viel verlangen, und war mehr Verwaltungsarbeit. Aber ich glaube, das machen sie heute noch so, dass sie mit Sponsorship das Publikum, praktisch das Podium bezahlen viel.
Also für mich ist die Gewinnmesse, ich sage es auch oft, und ich nutze diese Gelegenheit auch wirklich Hall of Fame, weil so viel Star-Power, so viele CEOs, da kommt komplette ATX, kommt daher mit Chef-Power, schafft niemand in ganz Europa. Wenn du auf die Invest in Stuttgart gehst, hast eigentlich nur Emittenten dort, aber keine Vorstände. Also richtig, ganz, ganz, ganz große Sache. Und ja, Lehman, auch noch eine Erinnerung. Ich kann mich erinnern, als genau bei dieser Gewinnmesse bin ich dort herummarschiert, auch wie ein Zombie, weil schwer angeschlagen als Real Money Investor. Ich habe Bankvorstände getroffen, die haben gesagt, sie wissen nicht, ob sie in 3 Wochen noch einen Job haben in 3 Wochen.
Ja.
Also wenn es Lehman und alle rausfetzt, dann ist alles möglich in dieser Phase, und das hat man damals auch gesehen, das war echt ein Schock.
Ja, da muss ich kurz trotzdem noch ausholen, weil unbedingt. Davor war eine Pressereise mit der ersten an die Wall Street, und wir waren genau dort, wo das war und wo mal die Wiener Börse auch kurz zugesperrt hat, und genau da waren wir drüben und bei der Wall Street, also das ist dann ausgefallen, auch weil es da eben auch Sperrungen gab, also war sehr spannend, ja.
Na gut, wir gehen weiter, und irgendwann einmal in meinem Podcast, in diesen 30 Minuten, werden die Leute immer selbstständig.
Ja,
das war dann bei dir Mitte der 10er Jahre der Fall, und da gibt es ein Stichwort, das ich auf LinkedIn gefunden habe, Fraudi oder Fraudi.
Ja.
Je nachdem, wie man es jetzt ausspricht, erzähl mal was dazu, bitte.
Ja, wie gesagt, also ich habe 2016 gedacht, das kann es noch nicht sein, wie jeder sich das immer denkt. Man muss mal was anderes machen und habe wirklich eigentlich Hals über Kopf, fast Hals über Kopf gekündigt beim Gewinn und habe mich dann selbstständig gemacht und hatte damals eine Geschäftspartnerin, die Erika Grischan, die mehr eigentlich aus der Versicherungsbranche kam. Und wir haben gesagt, okay, das reicht jetzt, die vielen Betrügereien, wir müssen schneller sein als die Betrugsmafia und wir wollten eine Plattform gründen oder haben wir dann auch gegründet gegen Betrugsbekämpfung, wo wir einerseits journalistisch das begleiten und praktische Tipps geben, wie man sich schützen kann, aber wo man vor allem technisch sämtliche Interpol bis zu den Banken, bis zu FMA, alles gemeinsam vernetzt, damit man da praktisch eine Datenbank aufbaut und dann eben auch Strömungen merkt, wenn so Betrugsmaschen von Amerika über Deutschland zu uns weiter.
Mutig.
Ja. War sehr mutig und vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig.
Dazu, oder?
Ja, wir haben sogar, wir durften damals, war ja bei Pioneer war ich sogar mal kurz bei diesen Startups-Dingern und Pitching haben wir zwei gehabt, ja. Also da war die ganz gerade die Start-up-Euphorie 2016 und wir beiden Damen waren eigentlich schon ein bisschen alt dafür, aber trotzdem. Und wir haben auch eine Förderung bekommen vom Forschungsförderungsfonds und um das technisch umzusetzen, haben wir auch so einen Docker gebaut oder die Austin Institute for Technology hat das für uns gemacht. Aber die Entwicklung wäre einfach viel zu teuer gewesen. Und auch die Banken, muss man sagen, waren auch nicht so gesprächsbereit, weil da will niemand, gerade bei Betrugsbekämpfung möchte niemand irgendwie die Hosen runterlassen und da war keine Zusammenarbeit, obwohl die ja so ein Board haben, wo sie sich da zusammentun, aber da wird zu wenig gemacht. Ja. Und das Ganze ist dann, glaube ich, die Technik ist dann ins Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium, Entschuldigung. Ja. Die haben dann sowas, glaube ich, aufgebaut.
Also du warst da deiner Zeit auch voraus. Also die Idee genial natürlich und heute nicht wegzudenken, eine große Bedrohung aus dem Cyberspace und wie auch immer. Ich möchte an der Stelle da auch gar nicht zu weit ausholen. Ich wollte es nur ansprechen, weil Fraudi von zwei Frauen, aber im Englischen Fraud.
Dafür ist es gestanden. Wir hatten ja, genau. Auch so einen Socken als Figur. Also
das ein
ist
Socken, okay. Okay. Dann Kismet ist auch eine schöne Wortkreation, ja. Die sehr leicht aufzulösen ist.
Ja, was steckt hinter dir? Das war auch ganz lustig, weil ich habe wirklich an das Wort Kismet gefällt mir von der Tonalisierung und ich habe aber da nichts Politisches da reingesteckt und einfach nur Kistner Medien, Kismet.
Wie gesagt, leicht und, aufzulösen, ja.
Ja, und aber das war dann wirklich ein Problem. Ich hatte dann so auf meinem Auto so, weißt du, so ein bisschen Bewerbung und die haben mich da wirklich angesprochen. Das war zu der Zeit, wo so viel Terrorismus überall geherrscht hat, dass dann in Österreich eigentlich geendet hat mit dem tragischen Fall, aber da war man wirklich, hat man als Faltbink gesehen, ja. Mit dem Namen und ich habe den Namen dann leider immer weiter zurückgestellt, weil den nicht alle so toll fanden wie du.
Ich habe jetzt Audio-CD gegründet, wobei logisch jeder denkt bei Audio-CD an die Audio-CD und
ja,
CD steht aber
gut.
Hier für Christian Drastel.
Genau, das ist schön,
Initial. Ja. Gut, du bist Kismet, also Kistner Medien und du bist freie Journalistin, für fast alle Finanzmedien des Landes. Deine Stories findet man im News, beim Profil, habe ich was gesehen, Börsianer und so weiter. Mhm. Und bist Podcasterin.
Ja,
jetzt geht's los. Jetzt
leidenschaftlich.
Spiele ich das nochmal kurz ein, genau. So entspannt immer, ja. Also ich liebe es einfach, die Börsenminute von Julia Kistner. Erzähl mal bitte deine Strategie beim Podcasten, wie ist losgegangen? Du warst auch lange bereit, das zu tun, hast das dann nicht gemacht und dann doch gemacht. Und was war dann die Initialzündung? Jetzt gehe ich es an, Julia.
Ja, also erstens kann ich dir wirklich sagen, schon als Kind habe ich weniger gelesen und mehr Hörbücher gehört. Also ich war immer.
Und du bist doch großer Musikfan, das weiß ich auch.
Ich bin ein riesiger Musikfan, auch wenn ich vielleicht nicht so musikalisch bin. Ich habe zwar Akkordeon studieren, 11 Jahre gespielt, aber bin wirklich nicht Musik, also begnadet, aber ich höre alle Genres irrsinnig gern, bis auf wirklich wilden Schlager und Free Jazz. Ja. Aber jedenfalls, deswegen war ich immer akustisch unterwegs, wollte eigentlich auch immer beim Radio anfangen, hatte aber dann nicht wirklich einen Zugang oder Connections und wollte dann, als dann das Podcasten aufkam, wenn du dich erinnerst, da hat eigentlich Ö1 angefangen, da hat man das noch mit dem iPod aufnehmen müssen und sich dann anhören. Das war technisch einfach urkompliziert.
Richtig.
Und dann war ich froh, dass die Technik so vorangeschritten ist und dass man sozusagen mit überschaubaren Mitteln sich ein tolles Studio bauen kann. Eben, du hast das genannt, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ein tolles Gerät. Ja.
Rodecaster.
Ja, und dann habe ich schon 2016, habe ich damit schon gespielt, wollte ich anfangen, aber dann ist eben das Fraudy dazwischen gekommen und da habe ich mich 2 Jahre wirklich reingetan und da habe ich eigentlich erst 2018 wirklich angefangen zu podcasten, habe angefangen mit meinem Hobby eben einen Pferdepodcast zu machen.
Jetzt kommt das auf Trab, auf Trab ins Spiel, was ich in der Anmoderation, sie ist auf Trab, genau.
Und den habe ich eigentlich machen wollen, damit ich ein bisschen die Sprache lerne und mich ein bisschen austobe. Aber wie das so ist, Hobbys laufen immer besser wie Börsennachrichten und der ist jetzt eigentlich von, wenn man nur die Hörer sieht, ich schaue ja mehr auf den Inhalt, aber nur von den Hörerzahlen ist sie natürlich weit höher wie meine Finanzberichterstattung und deswegen habe ich es behalten, auch weil es mir Spaß macht, weil ich eigentlich das auch gar nicht so monetarisiere, sondern ich das Schöne am Journalismus ist, mit Leuten zu sprechen und wenn man da ein Medium hat, hat man es natürlich leichter, interessante Leute zu treffen und zu sprechen.
Ganz klar, also ich merke es auch im Mediamix, das kommt unglaublich gut an und wir sind ja die beiden, die dem täglichen Content liefern in die Audio-Welt und möchte noch ganz kurz was dazu sagen zum iPod von früher. Ich habe, wenn ich eine halbe Stunde laufen gegangen bin, habe ich eine halbe Stunde vorher geladen,
dass ich
das auch genießen durfte und Fan immer schon, aber die Technik wird besser und heutzutage, ich habe dann auch deine Audioqualität gehört, also nicht nur das Gesprochene, abonniert seit Stunde Null und die Audioqualität hat mich dann einfach dazu gebracht, jetzt muss ich die Julia mal treffen, wie die das denn macht, weil dass da nicht der ORF dahinter steckt, bei einer Selbstständigen war mir auch klar und danke für die Inspiration. Ganz kurz, Geldmeisterin und Julia Kistner erwähnst du oft. Du bist die Julia Kistner, wer ist die Geldmeisterin?
Ja, also Freunde, die mich kennen, die sagen, das passt ja überhaupt nicht. Du bist ja nicht so, dass du dich als Meisterin da immer betitelst. Und ich habe gesagt, das bin ich auch nicht. Ja? Ich bin der Host der Geldmeisterin und die Geldmeisterin, sie hat es nur noch nicht dazu gebracht, aber sie wird es noch dazu bringen, das soll eine Bewegung sein und Geldmeisterin, damit meine ich natürlich genauso Geldmeister wie dich, damit möchte ich einfach eine Bewegung lostreten, die so heißt, dass jeder praktisch sein Geld selbst in die Hand nimmt und meistert. Das steckt dahinter. Also das war jetzt nicht, dass ich mich als Geldmeisterin fühle, weil ich denke einfach, jeder ist Geldmeister, der sein Geld meistert. Und da möchte ich halt immer mehr Anhänger oder Follower finden oder Hörer natürlich.
Und ich weiß ja als Stammhörer auch, dass du Real Money Investorin bist. Wie immer in diesem Podcast frage ich nicht nach der Size, aber wie gehst du das an und wann hast du damit begonnen?
Ja, also begonnen habe ich während meinem Volkswirtschaftsstudium, also in den 90er Jahren, habe ich mir 2 Aktien geleistet. Das eine war OMV und das andere war Voestalpine.
Homebuyers,
ne? Ja, Homebuyers, das ist ganz schlimmer Homebuyers. Aber dafür konnte ich habe gedacht, das finde ich immer noch richtig, aber man muss aber die Firma kennen, in die man investiert. Das macht keinen Sinn, wenn ich mir irgend damals Amazon, also das ist da eher später gekommen mit der .com, aber wenn ich mir da, ich habe mir eine Adcon, habe ich mir mal gekauft, wenn du die noch kennst.
1999 Adcon Telemetrie war das, immer spannende Story. Ja?
Und ich habe damals in Klosterneuburg schräg gegenüber gewohnt und habe immer auf die Adcon geschaut und habe gedacht, boah, das ist ja eine tolle Sache, die sie machen. Die gibt's ja auch immer noch. Die haben halt nur die.
Schaut, ob das Headquarter eh noch da ist. Gell?
Ja,
so eine ganz kleine Bude war das in dem Industriegebiet.
Richtig, ja. Aber die ist immer noch eine sehr erfolgreiche Firma. Die haben einfach nur die damaligen Kleinaktionäre rausgeschmissen. Das ist halt pleite gegangen, war dann nur noch eine Hülle und es wurde gekauft. Aber ja, wie das damals mit der Transparenz der Börse, das war noch nicht ganz so toll wie jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr gehen.
War noch nicht an der Wiener Börse zunächst.
Ja, also.
Ja.
Das habe ich jetzt nur erzählt, weil ich einen totalen Home-Bias hatte. Und ich habe da natürlich gelernt draus, ja. Aber die habe ich dann gehabt, aber ich, weil ich halt doch Compliance ernst nehme, habe ich dann nur die zwei und habe dann nur noch, wo ich beim Gewinn war, eigentlich in, ich habe zwar drüber geschrieben, aber ich habe nur in Fonds investiert, einfach aus Compliance-Gründen. Okay. Wollte ich nicht in Einzelaktien gehen, obwohl mich das urinteressiert, weil mich die Firmen so interessieren, ne? Und aber ich habe es dann erst, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr ausgebaut und sehr viel Glück, also nicht nur Glück, aber natürlich eine gute Zeit erwischt, wo ich dann nach der Finanzkrise, also ich habe ja praktisch 2016, habe ich dann aufgehört, habe aber schon vorher ein bisschen angefangen, gebe ich zu, aber da habe ich es langsam aufgebaut und habe eigentlich eine gute Zeit gehabt an der Börse, wie du weißt. Also.
Ja, das waren Traumjahre und ich glaube auch Voestalpine und OMV werden in den 90ern kein großer Fehler gewesen sein.
Ja, ja.
Zu haben. Das waren sicherlich langfristig gute Werte. Wir beide haben einmal geplaudert in deinem Podcast.
Ja.
Das ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her und du hast den Rechner mitgenommen.
Ja, weil ich wollte schauen, was daraus geworden ist.
Von einer Buy-and-Hold-Niederlage von mir berichten, die du gleich erzählen wirst. Die Julia tut jetzt gerade, ich erzähle, die tut gerade herum auf ihren Rechner, wo hinten drauf biegt die Geldmeisterin, dann die täglichen Finanzinfos, die Börsenminute und Podcast auf Trab, sieht man dann am Foto. Und jetzt the results of our…
The results, ja, die Idee war einfach, damals haben wir ein Aktienduell gemacht und das ist auch gut angekommen von der Hörerzahl, obwohl wir jetzt beide nicht die großen, bekannten, also jetzt international bekannten Größen sind, aber wir haben uns einfach jeder eine österreichische, eine europäische und eine Weltaktie rausgesucht, der wir Potenzial geben und dann haben wir uns ein bisschen gematcht, aber… Es geht gar nicht ums Matchen, sondern nur, dass wir eben die Aktien vorgestellt haben, ohne dass das natürlich eine Kaufempfehlung wie alles ist, sondern nur eine Idee, eine persönliche, die dem Hörer natürlich nicht unbedingt vielleicht ins Portfolio passt. Und da hast du gewählt, also als Österreich-Aktie die Telekom Austria, dann europamäßig Evotech, ich weiß nicht, ob du selber was dazu sagen willst, und die Weltaktie, die fand ich sehr, sehr spannend und lustig. Du hast die World Wrestling Entertainment, also die WWE, genau, genommen. Und ich habe gedacht, du machst da ein bisschen einen Joke, weil du denkst, du hängst mich sowieso ab und dann kannst du da halt irgend so einen ausgefransten Wert dazu nehmen. Und ich habe damals Österreich Andritz genommen, Europa Hochtief und Welt habe ich eben den Spirituosenkonzern Diageo genommen. Ja, und das Ergebnis ist, wir haben das damals aufgenommen am 28.03. und ich habe jetzt gerade…
2021?
21, Entschuldigung, ja.
Passt schon, ja.
Und das habe ich eben bis jetzt, habe ich das jetzt gerade an der U-Bahn gerechnet und da habe ich gesehen, naja, also… Ja, also wenn man sagt, wenn man jede einzelne Aktie nimmt, dann hast du praktisch bei zweien Verlusten eingefahren und ich habe bei einer Verluste eingefahren. Und aber du hast, also wo du mich geschlagen hast, jetzt ratet mal, liebe Hörerinnen, wo das war. Ja, du hast mich bei den Weltaktien mit dem WWE geschlagen, was ich sehr lustig finde, weil Diageo hat seither nur, in Anführungsstrichen, 21,2% zugelegt. Und deine World Wrestling Entertainment hat inzwischen 36% zugelegt. Und gibst du dem noch weiter Potenzial?
Du, das ist ein Übernahmekandidat meiner Meinung nach jetzt. Also World Wrestling Entertainment. I buy my life in den Langfristpositionen. Und die Telekom Austria, die ich für Österreich genannt habe, wo du mich mit der Andritz eindrucksvoll geschlagen hast, ist eine I buy my life Aktie für Österreich, wo ich einfach glaube, dass die unterbewertet ist nach wie vor, /Risikohinweis. Und WWE ist einfach zu einem Übernahmecase geworden von den großen Fernsehanstalten dieser Welt. Mhm. Und ich verfolge das Wrestling seit frühester Jugend mit und kaufe da gerne my life. Du hast mich geschlagen in dieser Langfristsicht. Das ist auch ein Punkt, wo ich eine gute Möglichkeit habe, mal zu sagen, ich habe gar nicht mehr gewusst zum Teil, was ich da gekauft habe, weil ich schaue mir mein Portfolio wirklich jeden Tag an und drehe das laufend rundherum und mache das über mein Wikifolio. Auch keine Möglichkeit, da mal Werbung für Wikifolio zu machen. weil man da die Position einfach drehen kann. Und das ist auch meine Journalistenkarte nach außen, wo ich sagen kann, da zeige ich einfach, was ich long habe. Und wer dem folgen will, kann es Wikifolio kaufen, sonst gebe ich keine Empfehlungen. Aber solche Sachen sind immer spannend und es freut mich, dass die Folge damals gute Zuhörerzahlen gehabt hat und Hörerinnen. Und Gratulation zum Sieg in der 1,5-Jahres-Sicht auf jeden Fall. Können wir gern wieder mal machen.
Ja, also ich habe sicher insofern gewonnen, weil ich dich jetzt abgelenkt habe, dass ich dir nicht meine Anlagestrategie verraten habe.
Ja, du hast das eher ein bisschen gesagt.
Also ja, es ist also wie gesagt, auch der Podcast Geldmeisterin ist ja an Langfristinvestoren gerichtet und ich selber bin auch kein Daytrader oder so, sondern habe wirklich die Langfristperspektive, die Vorsorgeperspektive auch mit dem Podcast im Kopf. Und also was ich mache, ist einfach so, dass ich natürlich das Kerninvestment baue ich mit ETFs auf und dann schaue ich, dass ich damit möglichst das BIP ab, also vom Regional, dass ich damit das Welt-BIP ungefähr abbilde, ja. Und dann schaue ich halt meine Lieblingsbereiche, den ich, also Trends, wo ich einfach Zukunft sehe, dass ich die noch habe und die habe ich dann mit eigenen Aktien und dann habe ich noch ungefähr 20%. Das ist einfach mein spielerischer Trieb, wo ich wirklich Aktien habe, die ich trade, in Anführungsstriche, aber die ich durchaus auch nicht mal ein Jahr behalte, ja. Also da gibt's schon, also aber das ist mein Spielkapital, das aber momentan ein bisschen ausgereizt ist.
Also bei mir ist sicherlich ein ganz, ganz fürchterlicher Homebias da, aber das ist mein Job.
Ja.
Und ich könnte, glaube ich, den Job nicht machen, wenn ich nicht Real Money spüren würde, die Aktien irgendwie. Dann würde ich ihn nicht so gerne machen und wäre zu weit entfernt auch vom Markt. Also von der Veranlagungsstrategie her ist auch ein weiterer Punkt für dich sicherlich diversifizierter als meins. Ich bin da wirklich sehr, sehr long Österreich und ich stehe dazu. Dein Podcast, den möchte ich auch noch loben, ist sehr edukativ. Ja, da kommt genau, sehr, sehr viel rein und ich glaube, du suchst auch, da kommt auch die gelernte Journalistin raus, dass man ein bisschen Themen sucht, wo man sich fokussieren kann. Und da möchte ich jetzt noch kurz einen Sidestep machen mit Schlagwörtern Fachhochschule St. Pölten, dann in Krems die Uni. Und dann hast du auch irgendwann einmal, glaube ich, einen tollen Preis gewonnen.
Ah ja, das war noch zu meiner Kronenzeitung, da gab es den Preis, den Handelspreis für Wirtschaftspublizistik hieß der, den hat immer jedes Jahr einer verliehen gekriegt, der für den Handel außerordentliches journalistisch geleistet hätte. Und das war wirklich nett, den habe ich verliehen bekommen, weil man in der Kronenzeitung, das macht man heute noch immer, praktisch Produktreportagen hat, hieß das bei uns, wo man praktisch gewisse Handelsunternehmen oder Produkte recherchiert hat und den Markt recherchiert hat, was natürlich für den Handel sehr schön war. Und damals ist gerade, sage ich nur, mein Preis wurde dann verdoppelt, weil ich ihn gespendet hatte für Uganda, da ist da dieses schreckliche Ebola-Virus ausgebrochen. Und das sage ich nur deshalb, weil ich da mal einen Dank immer noch an Semperit sagen darf, weil die haben damals dann im doppelten Preis, der Preis war damals 10.000, 20.000 hat die Wirtschaftskammer erhöht und dann genau in dem Preis hat die Semperit damals Gummihandschuhe nach geliefert.
Die und auch das in der hat Pandemie Menschen wieder gegangen sind, nachdem sie es verkaufen wollten, das Geschäft vorher.
Genau, ja, und genau. Jetzt auch wieder ein Geldeinbringer für sie ist. Und die haben wirklich Gummihandschuhe in der Summe, was viel ist, darunter geliefert und haben damit sicher viele Menschenleben gerettet. Ja, also.
Wunderbar. Schöne, wirklich schöne Geschichte. Also ich lerne da auch immer dazu natürlich. Und danke an Semperit, hänge ich mich an. Investor Relations Fachhochschule St. Pölten, Stichwort.
Ja, also das ist entstanden, weil ich habe zuerst eben während dem Gewinn hatte mich mal die Donau-Uni Krems, die hatten einen Lehrgang Qualitätsjournalismus und angesprochen, ob ich da nicht Wirtschaft mache als Fernstudium. Und das habe ich deshalb gemacht, auch nicht ganz ohne Eigennutz, weil ich gedacht habe, ich könnte da neue junge Journalisten rekrutieren für den Gewinn, was auch funktioniert hat zum Teil. Wo waren wir schon? Ah ja, genau. Und da habe ich auch gemerkt, dass Investors Relation immer wichtiger wird, aber da gibt es eigentlich keine Ausbildung dafür. Und dann habe ich gedacht, da muss man doch irgendwas machen. Das habe ich dann im Qualitätsjournalismus eingebaut. Und dann hatte ich damals das Glück, dass dass die in der FH St. Pölten dafür sich interessiert haben. Und dann habe ich Investors Relation gegeben. Und da war damals der Grubelnick, hat es aus der Sicht der FMA gezählt. Genau, ja. Und dann war damals der jetzige noch IR, ist er glaube ich immer noch beim Flughafen Wien. Und die beiden IR, Investors Relation, und die haben das aus ihrer Sicht praktisch gezeigt. Und ich habe es aus der Sicht des Journalisten eben dargestellt und was eben so auch diese Ad-Hoc-Pflichten und so weiter sind. Und dann haben die Studenten, die waren so wirklich so bemüht, und die haben dann auch so Ad-Hoc-Meldungen und so Dinge geschrieben, aber fast besser wie wir, ja.
Das bringt mich zu meiner Schlussfrage, weil es ja bei einem Werdegang-Podcast auch ist. Karrierewege, was rätst du jungen Menschen, die in diesem Feld, in dem wir beide tätig sind, irgendwie Fuß fassen wollen als First Steps? Ich glaube nicht, Butler in New York ist ein bisschen schwer, glaube ich. Oder schnell Jim Rogers kennenlernen wird auch nicht jeder schaffen als junger Mensch. Aber was ist dein Tipp an junge Menschen, die sagen, das ist eigentlich leiwand, was ihr tut, ich möchte das auch machen?
Be it, don't dream it, wenn du weißt, auf was ich anspiele, auf die Rocky Horror
Picture Show.
Aber ich sag immer…
Ich wollte jetzt fast singen schon, aber das erspare ich euch heute. Ja, genau.
Aber ich würde sagen, macht das, wo ihr wirklich für brennt, weil sonst seid ihr nicht gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Volkswirtschaft studiert, weil mir ein Journalist gesagt hat, das ist mal das Basisstudium, was gut wäre. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, hätte ich vielleicht trotzdem Kunst studieren sollen und das, weil dafür ich, aber man kann für alles brennen. Inzwischen brenne ich sicher mehr für Wirtschaft, dass man da wirklich das macht, wofür man sich interessiert, und dann wirklich die Zeit, wenn man Journalist werden will, dann sollte man auch Zeitungen und lesen und Podcasts hören und Fernsehen schauen. Und das habe ich eben immer wieder festgestellt, dass viele nur ihre eigenen Geschichten lesen oder nur sich selber hören. Und das so sollte, also daran kann man erstmal testen, ist man selber der beste Konsument für Medien, und dann ist man es mit ganzer 100% Sicherheit richtig.
Und deine Podcasts, liebe Julia, werde ich dann in den Shownotes natürlich verlinken, inklusive auf Trab natürlich. Und jetzt habe ich mich entschieden, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, den Abspann zu ersparen und dafür dann Don't Dream It, Be It einzuspielen. Ich sage mal ciao, mir hat es riesig Spaß gemacht mit dir, Julia. Ciao bei euch, Hörerinnen und Hörern.
Ja. Vielen Dank auch an den Hörerinnen für eure Zeit.
Tschüss und Baba. Tschüss. Don't Dream It, Be It. Be it. Don't dream it, be it, don't dream it, be it, don't dream it, be it, don't dream it, be it. Don't dream it. Be it.